Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an, 132. Heute reden wir über unsere Fußballspiele vom Wochenende. Und das mache ich mit nicht alleine, sondern mit Ralf. Hallo Ralf.
Hallo Jan, grüße dich.
Und zwar unser Spiel gegen die SG 1899 Andernach.
SG, ja stimmt, SG.
Und die SGE aus Frankfurt.
Zwei SGEs, zwei Sportgemeinschaften.
Zwei SGs.
Ja.
SG heißt ja nur SG. Bam, naja. aber zuvor will ich erstmal anfangen, dass ich ja am Samstag die Sportschau geguckt habe, beziehungsweise überhaupt, ich hab's wirklich in der Konferenz geguckt, aber ihr könnt euch denken, wo. Und ich den Spieler schon gehasst habe, bevor wir überhaupt in Aktion liefen.
Ich auch.
Weil ich finde, dass da eine Wettbewerbsverzerrung irgendwie stattfand. Natürlich darf man seinen gesamten Kader austauschen, darf 10 andere Spieler einsetzen. Natürlich darf der Schiedsrichter eine rote Karte zeigen, wann und wie er will, auch wenn es den Regeln nicht entspricht, weil wo soll der Bayern-Spieler seinen Fuß hinstellen? Der Bochumer kommt zu spät, aber dass Bochum, sag ich mal, dafür belohnt wird, dass sie was falsch machen, wissen wir inzwischen. Aber dass, nach dem 2:3 von Bochum, hat sich zwar mein Wettkonto aufgefüllt, weil ich Tatsache das schon auf dem Schirm hatte, so ein bisschen. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Fußball. Mir war richtig der Stecker gezogen. Wie ging es dir?
Ich dachte erst, als das 2:2 stand, dann, okay, Bochum, jedes blinde Huhn findet auch mal einen Korn. Die Bayern werden schon errichten. Und Patrick würde ja uns sicherlich recht geben und sagen, auch die zweite Garnitur von den Bayern müsste eigentlich viel besser sein als das, was Bochum aufzubieten hat. Als faktisch oder fast Absteiger, sind sie ja nun nicht mehr. Aber als sie dann gewonnen haben, dachte ich, das kann eigentlich nur eine Spielverschiebung gewesen sein. Wird es natürlich nicht gewesen sein, aber war so meine Vermutung. Jetzt profitieren sie nicht nur von Feuerzeugen, sondern auch von indiskutablen Bayern.
Ja, und dazu kommt noch, dass meine Frau schwer krank geworden ist und wir eigentlich über das Wochenende nach Frankfurt fahren wollten. Wir wollten Sonntag schon hinfahren, nicht mit dem Sonderzug und bis Montag oder Dienstag bleiben. Das hat sich dann plötzlich verschlagen und ich musste alles stornieren da. Ist wie es ist. Du hast ja davon vorhin schon gemerkt, warum ich da hinfahren wollte, aber ohne meine Frau wollte ich das nicht machen, weil das war mir zu wichtig. Ganz einfach, meine Frau hatte irgendwann jetzt ihren Geburtstag, um es mal einfach zu sagen. Und und dadurch war ich dann sozusagen gezwungen, das zu Hause mitzuerleben. Und wie sehr hasst der DFB eigentlich Fußball? Dass er ein Spiel, also wenn er schon das Frauenspiel, sag ich mal, auf den Sonntag ansetzen muss, wir haben ja erlebt gegen HSV, dass man das plötzlich auf den Sonntag schieben könnte.
Ganz schnell sogar.
Nun weiß ich nicht, wie von Andernach die Frauen vielleicht noch arbeiten gehen müssen. In Berlin war Sonntag der Feiertag, da waren die Verkaufsstellen und weiß ich was alle zu. Aber in Andernach wahrscheinlich nicht. Wenn dann noch die eine oder andere arbeiten gehen muss, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, ein Spiel zu verschieben. Aber man hätte es auf 11 Uhr ansetzen können.
Ja, zum Beispiel.
Da sind ja auch Spieltermine, hätte man machen können. Und dann hätten wir eben um 11 Uhr das Spiel im Stadion besuchen können. Danach ganz gemütlich zu der Familie oder wo auch immer man sich aufhalten will oder zu den Freunden gehen können und ein Fußballspiel gucken für die zu Hause geblieben sind. Ich verstehe es nicht. Ich finde das respektlos. Ich finde diese Ansetzung einfach respektlos vom DFB bzw. von der DFL, dass die Eintracht nun nicht Sonntag spielen kann, wenn sie Donnerstag im Europapokal gegen Ajax spielt, ist irgendwo klar. 17.30 Uhr eine Ansetzung in Frankfurt wäre auch nicht die erste Mal, aber das ist dann auch schon ganz schön schlecht. Ich nehme mal vorweg, das wäre scheißegal gewesen von der Sonderzucht. Der kam ja sowieso nicht weit. Oder der kam ziemlich weit, aber der kam nur zurück bis Leipzig. Genau.
Ja.
Wie auch immer. Ich habe aber beide Spiele quasi gesehen. eine Zeit lang überschneidend, ohne Ton, den Frauenfußball. Und wir haben unten bei Patrick dann geguckt zusammen und haben ein bisschen Kuchen, ja, so ein bisschen Kaffee getrunken oder vielleicht ein Bier getrunken, weiß ich noch nicht.
Nicht mehr, weißt du nicht mehr?
Doch, weiß ich noch. ja, wollen wir erst über Frauenspiel sprechen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte eine ähnliche Situation wie bei dir.
Erzähl du erst mal neu.
Entschuldigung. Ich hatte auch, also ich gebe dir vollkommen recht, das Spiel hätte man ohne Probleme auf Samstag oder auf Sonntagvormittag legen können. Also selbst Samstag sollte kein Thema gewesen sein, denn sonst spielen die ja auch samstags. Das, denke ich mal, ist alles machbar. Aber das Thema haben wir ja auch in anderen Sphären, dass DFL und DFB den Fans scheinbar völlig egal sind. Letzten Endes hatte ich aber die gleiche Situation. Ich hatte eine Geburtstagsfeier, meine Tochter hatte Geburtstag.
Weiß, stimmt.
Demzufolge volles Haus nicht, aber Kaffee genauso. Das heißt, die erste Halbzeit der Frauen habe ich mir nur auf dem Handy angeguckt. Dann kamen die Gäste, da war es dann nicht mehr. Dann habe ich dann nur noch auf den Ticker geguckt, dachte, oh, die haben ja gewonnen. Wahnsinn, 3-0. Super Ergebnis.
Was hast du erwartet?
Na, 4-5-0.
Ach so.
Mindestens. So viele Tore haben sie, nee, obwohl, sie hatten ja eigentlich nur eins mehr.
Ja, genau.
Vierer waren es ja eigentlich. Hm. Na, Ika hatte auch noch ein paar Chancen. Nee, und bei den Männern war es mir ähnlich. Ich konnte nur die Zusammenfassung gucken. Da nutze ich immer, kann ich nur empfehlen, ab 0 Uhr ARD und ZDF in den Apps. Ausführliche Berichterstattung. Knapp 10 Minuten lang und man sieht.
Ich nehme zur Sendungsvorbereitung meist das vereinseigene Fernsehen, weil du da auch ja das Spiel Relive komplett gucken kannst für 3,95 € im Monat. Das halte ich für einen Bonus, den man ja, nicht nehmen stimmt. muss, aber der ist in Ordnung. Die viele Interviews, zum Beispiel unter der Woche hat Dirk Zingler ein bisschen gequatscht. Man muss nicht unbedingt dann YouTube Werbung gucken, also weil die meisten Sachen laufen natürlich auch auf YouTube, aber da muss man ja dann auch was bezahlen für. Heutzutage muss man ja für alles bezahlen irgendwie. Und ja, ich fand schön, dass sie ein gemeinsames Foto für Leonie Köster gemacht haben vor dem Spiel und dass Katja wieder im Kader stand.
Sie standen beide auf dem Spielfeld zum Schluss.
Ja, richtig.
Das war...
Nee, die Leonie Köstern stand...
Nee, die
Zwillingsschwestern.
Die Oschmanns.
Ja. Die Oschmanns. Das stimmt. Und ja, und wer aber auf jeden Fall ganz wichtig für die Mannschaft zu sein scheint, ist Lisa Heisler. Die hat in der 13. Minute schon mal gleich gezeigt. Da hat Antonia Halberkamps da einen schönen Querpass gespielt.
An genau, allen vorbei.
Genau, und den Lauf von Lisa... Und die, ja, als ob sie nichts anderes macht.
Humorlos.
In dem Moment habe ich übrigens gedacht, ob man die nicht bei unseren Männern einfach mit einwechseln könnte, aber ist ja eine andere Geschwindigkeit, ist ja Quatsch. Also, aber so, oh, guck mal, die hat jetzt insgesamt 10 Tore, wir können ja schon vorgreifen. Ja.
Ja, war ein schöner Spielzug. Und ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Ich dachte, da kommt ja ein schöner Spielzug nach dem nächsten. Also alles, was die Männer manchmal vermissen lassen, ich nehme es mal vorweg, beim letzten Spiel war es ein bisschen anders, dieses Vorpressing, dieses Draufgehen, dieses Hinterherlaufen, wenn man den Ball verliert, das finde ich bei den Frauen extrem beeindruckend. Und es zeigt auch, dass es funktioniert. Und die haben, wenn sie Bälle verloren haben, derjenige, der verloren hat, ist hinterher. Oder jemand anderes sprang ein und ist hinterhergejagt und hat sich den Ball wieder geholt. Und das finde ich bei den Frauen einfach, da, ich weiß nicht, ich würde den Männern jetzt nicht mangelnde Einsatzbereitschaft vorwerfen, aber bei den Frauen siehst du einfach, da kämpfen aktuell alle für alle.
Ja, das würde ich den Männern aber wirklich Tatsache nicht vorwerfen. Also ich glaube, das machen die Männer auch, aber mit auf einem anderen Niveau und mit anderen Gegnern, die scheinbar teilweise besser machen. Also Vorwoche gegen Kiel war jetzt nicht so, dass wir nicht auch Spielzüge hingekriegt haben. Wir haben bloß keine Gefahr hingekriegt in unserer Aktion. Und ja, aber ich will jetzt erstmal noch die Frauen. Aber
bei den Frauen war ja faktisch jeder Spielzug ein Angriff aufs Tor.
Das stimmt.
Auch fast jeder Spielzug war eine Gefahr.
Und teilweise waren ja Spielerinnen wie Naika zum Beispiel auch zu schnell für die Schiedsrichterin.
Ja.
Deswegen hat er das 2-0 nicht gezählt, sondern wurde Abseits gegeben, obwohl sie da noch ja nicht im Abseits war, wo der Ball gespielt wurde. Ja, aber dafür hat ja dann in der, kurz vor der Halbzeitpause in der, was war das, 48, also 45
plus, 47.
Ja, oder irgendwie
45 so. Plus 2.
Jedenfalls habe ich ja schon sag ich mal, auf dem Handy nur noch geguckt und ohne ich Ton. Und habe erstmal wow gemacht, ja, weil ich dachte, was ist denn das für ein Ding?
20 Meter oder ein bisschen mehr.
Ja, ja, 16, 20 Metern schön über die Torwärterin rübergehoben und eiskalt versenkt und ja.
Ja, aber da muss man da darf man der gegnerischen Torhüterin keinen Vorwurf machen. Das war ein Ballverlust.
Du weißt,
was nee, ich meine nur, manche Torhüterinnen sahen ja in den letzten Wochen, die bei uns zu Gast waren,
ja, die ist ja nominiert, schlecht aus. Die Nürnbergerin ist ja nominiert für Kaktor des Monats.
Genau. Und solche Slapstick-Anlagen waren es nicht, aber solche Unfälle in der Kommunikation, in der Abwehr mit der Torhüterin gab es schon häufiger bei uns schon, bei den Gästen. Und hier, sie stand einfach zu weit vorm Tor, im Ballverlust ihrer eigenen Spielerin. Ich meine, als mitspielende Torhüterin ist das natürlich, sieht das ganz böse aus, wenn dann so ein Ball zurückkommt und sich hinter dir ins Tor senkt.
Conny hat bei Slack geschrieben, dass diese Tor, so wie es gefallen ist, diese 2-0, ähnlich war dem Tor, was beim HSV gefallen ist, wo die Kameras nicht funktioniert haben.
Ja, das habe ich nie gesehen. Da habe ich mir die Kalabösa angeguckt.
Genau. Und da, also soll ähnlich gewesen sein. Und in der 56. dann nochmal eine Ecke. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wer die Ecke geschossen hat. Aber jedenfalls Lisa mit dem Kopf macht dann eine dritte Tor in dem Spiel und hat damit 10 Tore auf ihrem Konto. Und die Mannschaft und Mannschaft ist ja Quatsch, das Team steht weiterhin auf Platz 2 nach 17 Spielen, hat 40 Punkte, 8 Punkte vor Platz 4. Und
sie können nicht mehr absteigen.
Sie können nicht mehr absteigen. Sie haben den Klassenerhalt auch rechnerisch erreicht, weil nämlich Bayern München, jetzt hat den Zettel da drüben zu liegen, wo ich es mir ausgerechnet habe, Bayern München spielt noch gegen die 2, die auf 12 und 13 stehen, glaube ich. Und jedenfalls geht es nicht mehr. Also die unten können noch auf 40 Punkte beziehungsweise auf 41 kommen. 39, 40 und 42. Und die spielen aber noch zweimal. Bayern spielt noch gegen die beiden, die von 40. Entschuldigung bitte, dass ich das jetzt vergessen habe, mir auf meinen Podcast-Zettel zu machen. Und da nicht alle dann Punkte holen können, weil irgendeiner gibt dann Punkte ab, kann sozusagen ein Absteigerteam die 40-Punkte-Marke nicht mehr knacken. Wir haben 40 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt als Aufsteiger.
Und steigt ja nur ein Team ab?
Nee, drei.
Ah, stimmt. Aus der ersten steigt nur ein Team ab.
Wenn nicht eine Zweitvertretung auf Platz 1, 2 oder 3 steht.
Aber wo ist denn die nächste Zweitvertretung? Das ist Frankfurt?
War Frankfurt lange Zeit. Die haben ja nur ein paar Spiele weniger gehabt. Jetzt haben sie gleich gezogen. Das ist immer schwierig zu sagen, weil ja, ich bin ja sowieso gegen Zweitvertretungen im bezahlten Fußball. Weil du die Mannschaft, die Teams werden unterstützt oder nicht, je nachdem, wie gerade wichtig ist. Und du nimmst den Einfluss auf so einen Spielverlauf. Also ich sag mal, wenn wir eine U23 hätten und die würde beispielsweise mit denen da drüben
bei den Frauen haben wir es ja.
Ja, aber die würde jetzt bei den Männern,
ja,
da drüben in der Liga spielen und das würde um Aufstieg oder nicht gehen. Und wir würden, wie gesagt, gegen die spielen, die wir mal 8-0 geschlagen haben, und würden damit mit Profis durchspickt spielen, um dann beispielsweise dann den Cottbus, die dann auch um den Aufstieg mitspielen, oder weiß ich ja nicht mehr, dann die alle wieder rauszunehmen, ist das Wettbewerbsverzerrung. Und deswegen bin ich dagegen.
Komplett gehe ich d'accord, definitiv gegen Konstrukte, Zweitvertretung, alles. In dem Fall wäre ich allerdings dankbar dafür, weil es würde verhindern, dass Potsdam absteigt aus der ersten Bundesliga. Weil wenn eine Zweitvertretung auf den Aufstiegsplätzen liegt, steigen nicht die Aufsteiger die Zweitvertretung auf, dürfen sie ja nicht, sondern es steigt keiner aus der Bundesliga ab. In dem Fall wäre es Potsdam, und mit einem Punkt sind die weg. Die können nicht mehr einen eigenen Klassenerhalt schaffen.
Ja, aber sportlich wäre ja. wär normal, dass die absteigen. Ja. Ich switche ein bisschen. Bei mir ist so, dass ich das immer schon traurig fand mit der Relegation bei den Männern. Ja, ich sag mal, der HSV hat 47 Relegationen gespielt, bis er endlich abgestiegen ist, und er hat da ja ähnlich. Und nein, so viele Relegationen zwar nicht, aber das ist ja im Prinzip Sterben auf langsamem Niveau. Mhm. Und mir wäre lieber, es würde einen klaren Ab- und Aufstieg geben, ohne dass man da irgendwelche Sachen einbaut. Damit können auch alle leben, damit kann auch Turbine Potsdam, auch wenn die Revolution ihre Kinder frisst irgendwo, und wenn es schade ist, dass die sich nicht so finanzieren können, dass sie sich die Spielerinnen leisten können, die ihnen den Klassenerhalt sichern könnten, und wenn es auch schön wäre, gegen Turbine Potsdam im Ligabetrieb zu spielen, und ich ihnen das auch alles gönne, aber am Endeffekt wird besser, wenn keine Zweitvertretung auf den ersten drei Plätzen steht, sondern Tatsache drei Frauenteams aufsteigen, weil die alle das verdient haben. Also ich sag mal, die Spielerin vom HSV mit Sicherheit, die von Nürnberg mit Sicherheit, wir mit Sicherheit, weiß ich nicht, Bochum bestimmt auch, und wer da noch alle, Sand spielt da noch mit, und ich finde schon, dass das sportlich so sein sollte, dass einer, der die ersten drei Plätze hat, auch dann aufsteigen soll. Also genauso wie das Ding, was du mir geschickt hast mit Jena. Ja. Ein Freundeartikel, der Meister in der Regionalliga Nordost sollte auch aufsteigen. Das sind so, also das macht den Fußball aus, wenn es Regeln gibt, an die sich alle halten müssen, und nicht irgendwie im Süden steigen zwei auf und dafür im Osten Relegation.
Genau, jetzt schweifen wir gerade zu Ende Nordost-Oberliga.
Ja, wir sind ja mit den Frauen.
Genau, aber fertig. Das ist ja ein anderes Thema, weil dort haben die Bayern, glaube ich, zwei Regionalmeister.
Weil sie angeblich mehr Mitglieder haben, genau, im Süden als im Nordosten.
Also das ganze System stinkt vom Kopf. Also ja, letzten Endes müsstest du das genauso zusammenfassen wie wie unseren nordostdeutschen Fußballverband, müsstest du die da unten zusammenfassen, und dann steigt halt jeder Regionalmeister auf.
Heute war noch eine Umfrage zum Frauenspiel gestern im World Wide Web. Den Link versuche ich dazu zu packen. Der ist nur noch bis morgen gültig. Morgen ist übrigens auch Fantreffen. Irgendwie, da kann man sich 2 Minuten Zeit nehmen und mal ankreuzen, warum man eigentlich zu den Frauen geht und wie man da hinkommt.
Und das ist auch wichtig, weiß nicht, wir hatten beim letzten Mal schon kurz angedeutet, es gab ja im Tagesspiegel eine kurze Bemerkung von Inga Hofmann zum Thema, können sich die Frauen auch halten, also sind die Frauen wirtschaftlich abhängig vom Erfolg der Männer? Und stimmt, da war ja die einhellige Meinung der Experten, faktisch hat's beigetragen, dass der Prozess schneller vonstatten gegangen ist. Man kann es nicht mehr umdrehen. Die Männer, der Erfolg der Männer, Champions League etc., haben natürlich dazu beigetragen, dass die Profiverträge etc., der Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums, alles deutlich schneller ging. War geplant schon vorher, aber ging jetzt deutlich schneller. Aber es ist wichtig, die Frauen müssen irgendwann wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass das Stadion voll wird, also voller wird. Ich hoffe, dass das durch die erste Liga passieren wird. Die Frauen müssen einfach wirtschaftlich unabhängig sein vom Erfolg oder Nicht-Erfolg der Männer, und das ist wichtig.
Wobei Dirk Zingler da in diesem AfTV-Interview ganz deutlich gemacht hat, dass dieser Weg unumkehrbar ist bei den Frauen.
Richtig. Das ist natürlich die Frage, auf welchem Niveau. Wie man so hört, zahlt Union auch im Frauenbereich sehr gut. Das ist wahrscheinlich schon erst ligareif, aber das ist eine Entwicklung, wenn die Männer doch nicht mehr diesen wirtschaftlichen Erfolg dazu beitragen könnten, dass die Frauen das auch umsetzen können oder so Fußball spielen können, dann wird es natürlich eng. Da müssen die Frauen sich rechtzeitig natürlich schnell auf eigenen Beinen versuchen zu stellen.
Ja,
dann
wird das Wetter auch besser, und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Ansetzungen, die nicht parallel sind. Die erste Liga hat uns ja jetzt im Zuschauerschnitt wieder ein bisschen überflügelt.
Ja.
Weil da wichtige Spiele gibt, und jetzt gibt es ja auch noch ein DFB-Pokalspiel der Frauen in Hamburg im Volksparkstadion, wo komplett ausverkauft ist. muss ich sagen, Respekt an Bremen und an den HSV, dass die da mit voller Kulisse anreisen. Und
das ist so, sie so zeigen es, dass es geht. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass sich die Vereine eigentlich mehr dahin bewegen sollten, den Frauen die Möglichkeit zu geben, in den großen Stadien spielen zu lassen. Weil wir gehen ja auch in die alte Försterei und wir gehen dahin, weil uns das Stadion gefällt, weil uns die Atmosphäre gefällt, weil uns das Fußballspielen Spaß macht, also das zuzugucken. Spielen schafft man nicht mehr ganz für die Kondition. Aber es ist ja eine gewisse Atmosphäre, die anders ist als auf diesen Sportplätzen, wo die sonst immer spielen müssen. Und ich glaube, wenn viele Mannschaften oder viele Teams, viele Teams auf in den großen Stadien spielen würden, würden auch viel mehr Leute kommen, die sich das angucken. Es ist einfach mittlerweile kein Phänomen mehr, sondern wirklich ein Anziehungspunkt für Familien,
genau.
Unbekümmert Fußball zu gucken.
Genau, und denke mal, wir werden jetzt Spieltage erleben, wenn so schönes Wetter ist wie diesmal, hätte ich mit 10.000 gerechnet, wenn es denn so wäre, dass man das unbekümmert sehen hätte können. Aber ja, ich war ja auch nicht da, obwohl meine Dauerkarte wahrscheinlich rinzählt in den Kontingent.
Ja, ich hatte meine weitergegeben, also insofern war meine Dauerkarte vertreten.
Gut, aber kommen wir zum Zahnarztbesuch, wie ich vorher gesagt habe.
Ja.
Wir mussten nach Frankfurt. Von der Partie her die letzten Spiele 0-6 in Dortmund, 0-1 zu Hause gegen Kiel, habe ich mir eigentlich überhaupt gar nicht ausgerechnet. Und Christopher Trimmel ist wieder mit aufgelaufen, das war schon mal schön.
Ja, ich habe mir vorher schon gesagt, okay, 3 Punkte auf dem Relegationsplatz, alles klar. Ja. Weil ja alle dahin, alle Pauli, Kiel, Bochum, alle haben gepunktet. Nur, gut, hoffen wir.
Auch die Bäder.
Die haben jeder einen Punkt, ja, genau.
Auch gepunktet. Also alle haben gepunktet.
Dachte, oh, scheiße, der derzeitigen Situation haben doch unsere Jungs nicht die haben doch den Kopf nicht frei, mit dem Wissen da aufbefreit zu spielen, aber.
Na gut. Und das Spiel begann auch so, dass ich gesagt habe, gut, das wird auch nicht hier. Also, ich hab's mir natürlich angeguckt, aber ich hab so gedacht, schon 13. Minute, Batschowai, das 1-0. Ja, geht ja gut los. Ein Abpraller von Leo Querfeld erreicht ihn genau und der kann einfach abziehen.
Aber trotzdem alles richtig gemacht. Er hat sich reingeworfen.
Ja, klar, aber dieses Spielpech, ja, was du dabei noch hast. Dann.
Ja, ja. Ich meine, man muss dazu sagen, dass Baume ja auf eine Dreierkette wieder umgestellt hat. Es sah nach einer 3-3-2-2 aus. Also so. Oh,
das haben wir ja schon viele.
3-6?
10, doch, stimmt.
Doch, passt.
Passt.
Also es war eine Formation, die ich so noch nicht kannte, aber ich auf alle Fälle Dreierkette. Und du hast gemerkt, es ist schon, fühlen sich da auch wohler.
Ja, und Juranovic auf der anderen Seite, das ist nicht seine große Stärke, aber ist okay gewesen.
Richtig, genau. Und Trimmel für Rote, wo schon immer gesagt, Rote braucht mal wieder eine Auszeit, fand ich in den letzten Spielen nicht so. Und vor allen Dingen die Flanken von Trimmel, die sind einfach punktgenau. Und vor allen Dingen vom Tor weg und
das
viele
stimmt,
vom Tor weg.
Also die Flanken kamen deutlich besser. Ich will aber mal chronologisch ein bisschen aussehen. 19. Minute habe ich schon mal gedacht, oh, Ilic von der Strafraumgrenze einfach mal ans Außennetz geschossen. Natürlich hätte er vielleicht noch ein Stück gehen können, aber wahrscheinlich doch nicht, weil waren dann auch schon ganz schön viele Frankfurter um ihn herum.
Und außerdem haben sie im Training, hat ja Baume gesagt, sie hatten nicht den Befehl, sie hatten die Aufgabe, aus allen Richtungen zu schießen.
Ach so.
Sie hatten das extra trainiert, praktisch von jeder Position aus nicht reintrippeln, sondern schießen aus jeder Position, wo es machbar ist. Und das hast du gesehen. Sie haben es gewollt.
Und ja, irgendwie war so ein Spiel, wo ich auch dachte, ey, wo haben wir denn unsere Geschwindigkeit gelassen? Also irgendwie war es sehr langsam, sehr träge. Aber vielleicht war das ja die Taktik von Baume, uns auf das, oder vielmehr Frankfurt in der Sicherheit zu wiegen, dass wir hier gar nichts können. Und man hatte auch das Gefühl, wenn Frankfurt jetzt wirklich ernst machen würde, haben sie 2, 3, 4 Tore plötzlich auf ihrem Habenkonto. Ja, und so ging es mit 1-0 in die Pause. Und ach so, erwähnen müssen wir noch, dass Hollerbach ja nicht von Anfang an auf dem Platz war, aber.
Ja, Rote, Jong und Ljubicic und Hollerbach waren draußen. Dafür waren Juranovic, Haberer, Skarke und Ilic drin. Hatte ich eigentlich in der Aufstellung, fand ich gut.
ich hatte, wie gesagt, da ich sowieso abgeschlossen hatte mit diesem Spiel und für mich ganz klar war, ich hoffe nur, dass der Zahnarzt nicht tief genug bohrt. Ja. Mhm. Und dass es einigermaßen glücklich aussieht und ja.
Zumal ja Frankfurt auch einige Götze, Etikette
etc. Hey, die haben auch was geschont, ja.
Die haben auch.
Aber die haben eine ganz andere Klasse, also man muss man mal so sagen.
Das hast du bei diesem 1-0 auch gesehen, wie die praktisch sich die Bälle zugespielt haben. Unsere Abwehr war ohne Zugriff, stand meines Erachtens eigentlich richtig, aber die waren einfach gedankenschneller. Die waren mit dem Ball schneller und der Ball ist gelaufen.
Und dann kam so eine Flanke, allerdings von der Ecke in der 62. Minute von Trimi und der auf den zweiten Pfosten, wo sich Leo Querfeld aufgehalten hat. Und was mir da aufgefallen ist in der Nachbetrachtung, dass Diogo das hervorragend so macht, dass also das Leo war, läuft sich schön frei. Das war late
vor ihm?
Genau, und der blockt dann den Raum vor ihm,
genau,
sodass kein Frankfurter ihn mehr am Kopf verhindern kann. Und dann steht es plötzlich 1-1 und ich habe dann so zu Patrick gesagt, ey, jetzt kommt diese scheiß Hoffnung wieder, dass du das irgendwie durchhältst. Der Gästeblock gut gefüllt und bunt, viele Fahnen und weiß ich was alles, hat sich dann lautstark bemerkbar gemacht und du hattest wieder so dieses Gefühl,
hier geht was.
Vielleicht könnte ja doch weit gehen, aber eigentlich ist, also wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, wohin mit meinen Gefühlen. Und ja, dann.
Aber das sah aus wie geplant. Also letzten Endes wie einstudiert. Ja. Dass, ich habe gedacht, es war Gedira vor ihm, aber stimmt, du hast recht, late, der ihm praktisch den Weg frei blockt.
Leo auch schön von der Mitte
reinläuft.
Nach außen gezogen,
ja,
ohne Gegenspieler. Und als die Gegenspieler mitgekriegt haben, hat Late sich so reingeräumt in den Raum, sodass dass da keiner mehr hinkommt. Also das war wahrscheinlich wirklich einstudiert.
Und die Flanke war auch punktgenau. Ja. Also das war anders als sonst, dass die wirklich dahin gekommen sind, wo sie hinkommen sollten und nicht vom Gegner abgefangen wurden.
Also ein guter Torwart hätte den Ball vielleicht auch noch gehalten, aber der stand ja auf der anderen Seite.
Ja, das stimmt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Trapp überrascht war. Dass der,
natürlich.
Der, das ging zu schnell.
Ja. In der 67. habe ich mir aufgeschrieben, Christensen an den Pfosten, an den Außenpfosten. Das war auch so eine Aktion, wo es hätte schief gehen können, sag ich mal. Da hat er schön zwischen zwei Spielern da durchgeschossen. Ja.
War das nicht ein Heber?
Nee, das war nicht ein Heber. Das, ja? Nee, der war. Okay. Das war.
Also Rönner wäre nicht rangekommen.
Nee. Oder weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich nicht. So, und 70. Kam dann Hollerbach, war dann schon im Spiel. Ich weiß ja nicht, wann die Wechsel waren, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
In der 55. Schäfer für Toussaint und Hollerbach für Skarke.
Genau, da hat dann Holler auf Josep gespielt und der läuft dann so rin, wie man es eben macht, wenn man auf der falschen Seite spielt und schießt einfach mal aus 18 Meter oder was das war, aufs Tor und der war auch fast drin gewesen.
Ja.
Das sah gut aus.
Genau, das war nämlich da habe ich sofort dran gedacht, das haben die im Training, da hieß es, die sollen aus allen Lagen schießen. Er hat es gemacht, das war, glaube ich, ein bisschen weiter, war weiter von der Strafraumgrenze weg. Aber wenn der sich ein paar Meter, das Tor stand ein bisschen zu nah, hätte der sich vielleicht noch reingesenkt.
Ja, und in der 78. dann eine lustige Szene bei Patrick unten, weil jeder von uns hat gesagt, spiel doch ab.
Links, rechts waren beide frei.
Genau, und was macht, also fangen wir mal chronologisch an. Wu läuft auf Trapp zu, alle erwarten das Abspiel auf Rote, also das erwarten wirklich alle.
Ja.
Frankfurter
nach,
vor allen Dingen.
Nach links.
Nach links von Wu aus gesehen, ja.
Genau.
Genau, und er zieht dann einfach ab. Und Trapp hat damit wahrscheinlich nicht gerechnet, die Frankfurter Abwehr hat damit nicht gerechnet und dann zappelt der Ball plötzlich im Netz und wir führen es 2-1 und Patrick ganz trocken. Na oder so.
Ja, aber auch da hat der, ich glaube, der Frankfurter war der Christensen, der war ja auf dem Weg, praktisch den Passweg zu Rote zu machen, weil er davon ausging, dass der Pass dahin geht.
Genau.
Und da war die Lücke auf einmal da.
Genau.
Wobei Jong, wenn ich es richtig gelesen habe, er hat wohl mit sich gerungen, ob er den Ball abspielt. Und hat sich aber daran erinnert, dass Baume zu ihm gesagt hat, er soll es durchdribbeln und er soll es selber machen.
Okay.
Naja, gut, okay. Er ist jetzt der Held, aber wenn es daneben gegangen wäre, hätten sie ihn zur Pfeife gemacht.
Wenn du dieses in der Jugend gemacht hättest, genau diesen Spielzug, hätte sich der Trainer beiseite genommen und hätte gesagt, nächstes Spiel spielst du mal nicht. Ja, weil du sollst ja da lernen, den besser Positionierten zu erkennen und nicht an dein eigenes Ego zu denken, sondern für die Mannschaft, für das Team zu denken.
Ich fand auch lustig, alle haben ihn ihr Herzen, er entzieht sich und rennt erstmal auf unsere Kurve zu.
Ja, das hat er gut gemacht. Beim 1:1 habe ich übrigens gedacht, fällt mir gerade ein, dass Leo Querfeld bei Aue spielt oder bei Schalke, weil er die Arme so über Kreuz gehalten hat.
Die Hämmer.
Ja. Ja, weiß ich nicht, ob it beim LASK da auch.
Müssen wir ihn mal fragen. Wo.
War der beim LASK? War
der, ja, doch.
Das war der.
Sind das auch Bergarbeiter, LASK?
Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt verwechselt wahrscheinlich irgendwas und nimmt das nicht so genau. 87. sollte dann Frankfurt nochmal alles. Nee, Frankfurt hat ja nochmal viel drin gebrannt und 87. kommt dann was ich bis heute nicht verstanden habe. Christensen scheitert 20 Meter vor dem eigenen Tor, also sozusagen an der Strafraumgrenze vom Union-Strafraum an Schäfer, der den Ball ganz leicht mit der Hand touchiert. Also da, ja. Dann spielt Schäfer den Ball schnell in die Mitte, wo Hollerbach, sag mal, 3, 4, 5, 10 Meter raumgreifend durchläuft, auf Wu rausspielt und Wu flankt wieder zurück und Holler hält einen Fuß hin, 3-1. Und Schiedsrichter Wildenborg ist der Meinung, da war ein Handspiel bei der Torerzielung. Ich habe da kein Handspiel gesehen. Ich habe vorher ein Handspiel gesehen, aber jetzt können wir nicht anfangen. Wir haben in der ersten Partie am Anfang gegen Mainz, haben wir da irgendwo eine Hand gesehen, jetzt pfeifen wir die ganze Saison zurück, oder was?
Ja.
Nee, das ist ein Schiedsrichter, ein Wahrnehmungsfehler, den hat er nicht gesehen. Und dann kannst du doch nicht sagen, Schäfer hat mit dem Handspiel ein Tor erzielt. Hat er nicht.
Nee, nun ist die Frage, was heißt unmittelbarer Vorbereitung des Tores oder in mittelbarer Vorbereitung des Tores? Die Regeln sind aktuell so, dass das als Spielzug, ein einheitlicher Spielzug, als Spielzug gewertet wird und der Ball ging an die Hand. Man kann sich auch darüber streiten, wenn ich aus 3 Meter Entfernung im Strafraum Ball an die Hand kriege, ist das ein Elfmeter. Ob das Sinn macht, mag ich zu bezweifeln, weil du kannst deinen Arm ja nicht wegnehmen, du kannst ihn ja nicht abschneiden.
Also ich kann mich an den Pokalfinale erinnern, wo die aus Salzburg da gespielt haben, ja. gegen die aus dem Breisgau. Und wo mir im Nachhinein erklärt wurde, na, der Spieler, der Tor erzielt hat, hat ja nicht den Ball mit der Hand vorher, das war ja der andere.
Mhm.
Ja, und da hat deswegen gezählt.
Mhm.
Und nun mag es sein, dass sie aufgrund dieser Regel das geändert haben, aber ganz ehrlich, Leute, das ist ein Eingriff in den Fußball. Fehler passieren und nicht alles kann der Schiedsrichter sehen und da hat mir der VAR mal so richtig wieder die Zähne gezogen, um mal beim Zahnarztbesuch zu bleiben.
Mhm.
Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ey, führst du 3-1. Ich war fassungslos, wirklich.
Ich war zu dem Zeitpunkt unterwegs mit einem Hund in der Wuhlheide und hab mir geschworen, ich gucke nicht auf den Ticker, wollte ich erst nach Abpfiff machen, gucke drauf, 3-1. Und genau der Zeitpunkt, wo sie es dann aberkannt haben, auf einmal war, da, wo ist denn das Tor jetzt hin? Mhm. Ist es ja auf einmal weg.
Übrigens, zwischen dem Handspiel und dem Tor waren 13 Sekunden. Ich habe mir extra nochmal in Relive angeguckt und habe auf die Sekunden gewartet. 13 Sekunden vorher, Hand, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist, aber ein Handspiel sollte gleich nochmal eine Rolle spielen.
Aber nee, bevor man da hinkommt zu dem Handspiel, wie findest du die aktuelle Variante, dass die Ansagen, Wildenborg hat ja dann gesagt, über die Lautsprecher des Stadions, warum, weswegen, wie findest du das?
Na, cool ist, dass ich ja, oder weniger cool ist eigentlich, dass ich es bisher nur im Fernsehen erlebt habe. Also ich habe noch nicht im Stadion erlebt, wie das ist, wenn das eine Ansage war. Lustigerweise bei dem Spiel von Dortmund gegen hat der Schiedsrichter auch eine Ansage gemacht wegen Abseits. Was war das? Augsburg. Mhm. Ein Tor zählt nicht wegen Abseits. Ja, das hat man gesehen, weil der Linienrichter die Fahne gehoben hat. Also wer Abseits stand und so weiter, wurde nicht erklärt. Und für die Zuschauenden im Stadion deswegen auch nicht ersichtlich. Ich finde es erstmal gut, wenn man das erklären würde. Ich finde es noch besser, wenn man es nicht machen würde. Mhm. Wenn man einfach die objektive Betrachtung des Schiedsrichters zu dem Moment zählt und den VAR einfach abschafft. Und
aber das widerspricht sich ja nicht. Auch wenn es den VAR nicht geben könnte, könnte ja der Schiedsrichter trotzdem erklären, warum er welche Entscheidung jetzt gerade getroffen
stimmt,
hat.
Das stimmt, da hast du recht. Aber wie gesagt, da ich noch nicht aus Perspektive des Stadion erlebt habe und ich auch sage, Handspiel vor Torerzielung, er hat ja nicht gesagt, Schäfer hat Handspiel vor Torerzielung gemacht.
Handspiel. Mhm.
Sondern er hat gesagt, Handspiel vor Torerzielung und nun hast du eine Perspektive im Stadion, hast eine Fahne vor dir, die gewedelt wird und hast vielleicht nur eine Szene kurz gesehen, wie Hollerbach den Ball zu Wu rausspielt und hast gedacht, wo war denn da Hand? Aber na gut, ich habe ja nicht alle gesehen. Also macht eigentlich für den Stadionbesucher und für den soll es sein, keinen Sinn. Besser wäre, wenn man die Szene, die dazu führt, auf der Leinwand zeigt und sagt, hier lag ein Regelverstoß vor, deswegen habe ich den Treffer nicht zählen lassen.
Genau, und diese Diskussion gab es ja schon mal, das machen zu wollen. Mhm. Das Problem ist ja, scheitert ja daran, dass nicht in jedem Stadion die technische Voraussetzung gegeben ist, dass du das auf der Leinwand zeigen kannst. Mhm. Also das war schon mal beabsichtigt, aber ich gebe dir recht, VAR nach wie vor sollte man abschaffen, auch wenn uns der VAR in letzten Zeiten mehr geholfen hat, als uns geschadet hat. Aber letzten Endes ist es ein Eingriff in die Wahrnehmung des Schiedsrichters, der ja eigentlich die letzte Instanz sein sollte.
Da ja Spiele heutzutage auch noch Monate später nochmal vom Schiedsgericht entschieden werden, braucht es ja sowieso eigentlich kein VAR. Wir können ja da einfach nochmal würfeln, wie die Spiele gelaufen sind. Insofern, ja. Wie gesagt, in der 93. Gab es dann eine Flanke in den Strafraum und der Ball geht über die Latte. Scheinbar Kopfball. Aber in der Wiederholung sieht man dann, dass Diogo?
Diogo? Nee, Döki.
Döki mit dem Ball mit der Hand trifft, weil der Frankfurter Spieler mit dem Kopf nicht rankommt.
Nun, die Hand hat da oben nichts
und zu tun. Ja, ist richtig. Und Baumgart hat sich darüber tierisch aufgeregt, nicht weil die Hand da nicht zu suchen hat, sondern weil die Szene resultiert aus einem Freistoß, der eigentlich auch nicht gegeben hätte werden dürfen. Ich weiß ja nicht, ob er in der Szene gelbe Karte gesehen hat oder später.
Der hat er später gesehen. Da wollte ich dich auch fragen, ob du gesehen hast, für was. In der 96. hat er den. Aber es kann sein. 95. war der Elfmeter und er hat sich wahrscheinlich zu sehr aufgeregt. Hm.
Ja, und da er beim HSV schon zwei gelbe Karten gekriegt hat.
Ach, ist er jetzt gesperrt?
Ist er in Bayern gesperrt. Hat er auch nicht gewusst, aber ist eben so, wie es ist. Und er wusste auch nicht so richtig, warum er eine gelbe Karte gekriegt hat, aber er ist dem Schiedsrichter, hat er irgendwie gesagt, auch dankbar gewesen, dass er ihn davor bewahrt hat, Schlimmere zu sagen.
Das stimmt. Aber ich glaube, wenn er auf der Tribüne sitzt, er kann ja trotzdem von außerhalb mit Headset, ist das erlaubt, Einfluss nehmen? Theoretisch sitzt er dann viel besser. Er sitzt oberhalb.
Also grundsätzlich halte ich die Einflussnahme des Trainers von der Bank aus auf das Spiel für überschätzt. Hm? Also ob der Trainer nun auf der Tribüne sitzt, vorm Fernsehbildschirm in irgendeinem Keller oder weiß ich was.
Naja, er hat beide Torschützen faktisch. Er hat Jong eingewechselt und er hat faktisch Hollerbach eingewechselt.
Und das meinst du, das hätte der Co-Trainer nicht gemacht?
Vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt.
Vielleicht hätte er, aber selbst, also, und dann sind die Hilfsmittel heutzutage mannigfaltig, also selbst wenn es verboten wäre, könnte man eine SMS schreiben und sagen, wechsel mal jetzt den und den ein. Also man wird Baumgart nicht verbieten können, das Spiel zu sehen, egal wo. Mhm. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass er in der alten Försterei, selbst wenn er nicht auf der Bühne sitzen dürfte, dass es Möglichkeiten gibt, innerhalb von einer Sekunde Verzögerung das Spiel ihm so zu präsentieren, dass er im Prinzip eine Wahrnehmung hat vom Spiel und dass er vielleicht auch eine Videoleinwand hat mit mehreren Bildschirmen, wo er wo er die Taktik-Feed sieht und einzelne Spiel und jede Kamera im Prinzip. Also die Möglichkeiten wären groß, dass ich da ja keine Befürchtung habe, dass er das nicht irgendwie...
Sollen sie ihn in den Sicherheitsraum setzen? Da war ich mal drinne. Da ist ein großer Bildschirm, da drum sind 10, 12 andere, kleinere, wo du praktisch in jede Nasenloch gucken kannst, da könntest du jede Ecke vom Spielfeld ausleuchten und Baumer hätte praktisch den besten Überblick.
Jedenfalls gibt es dann Elfmeter und ich habe gedacht, das siehst du, und das ist es eben. Ja. Hast so viel Hoffnung, hast ein 3-1 gemacht, was nicht erzählt wird, und jetzt kriegst du noch in der letzten Sekunde den Ausgleich. Aber nee, Freddy hat den Braten gerochen und der Elfmeter war auch nicht besonders geschossen.
Zu zentral.
Ja, zu schwach auch.
Ja, zu schwach, ja.
Also
ja.
Wenn du unter der Woche gesehen hast, wie Harry Kane, sag mal, fast im Stand einen Elfmeter gegen Leverkusen in den Dreierangel einfach schießt, der braucht ja keinen Anlauf. Also wenn du den so, da kommt kein Torwart dran, wenn du den so schießen kannst. Aber das war ja schon der zweite verschossene
Etikette?
Von Etikette hintereinander.
Mhm. Okay.
Und die sind auch nicht begeistert in Frankfurt davon. Übrigens.
Aber er ist die Nummer 1 im Elfmeterschießen. Also,
für mich ja.
Der Verantwortliche.
Ach so.
Er soll sie schießen.
Ich dachte für mich super.
Ja.
Übrigens, für podcast-affine Menschen, die uns ja hier zuhören, die Reaktion bei Fußball 2000, die ersten Reaktionen von Basti, ist nicht gute Bier?
Nee, doch, ich wollte nur verhindern, dass es jetzt hochkommt.
Ach so. So. Die First Reactions oder wie sie die da nennen, sind göttlich.
Erzähl mal warum. Ich
Na, Basti Red von 93.
Ja, den kenne ich.
Erzählt so ein bisschen, wie er verflucht, dass Frankfurt dieses Spiel einfach verliert, weil sie wollen ja in die Champions League, jammern auf hohem Niveau, aber richtig sauer. Also lohnt sich zu gucken als Unioner. Man freut sich ja dann, weil wir das ja waren, die das dann gemacht haben, und die haben ja so ein bisschen den Todfeind, die Mainzer, und die sind jetzt an ihnen vorbei und find er nicht so besonders.
Ich habe von ihm irgendwann mal im Taxi aufgenommen, irgendeine Wutrede gesehen nach dem Spiel, wo er sich tierisch über alles aufgeregt hat, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war.
Nee, wir haben, also im Taxi war er nach dem Hinspiel,
ja.
wo er sozusagen gesagt hat.
Stimmt, das war nach dem Spiel bei uns.
Das genau. Habe ich ja abgespielt auch.
Ja.
Das durfte ich ja verwenden. Ja, also die machen immer die ersten Reaktionen nach dem Spiel, und ich war auch schon mal live dabei bei irgendeinem Pokalspiel gegen Frankfurt. Ja, ist immer ganz spaßig. Die Emotionen sind dann noch anders als später, wenn man sich dann so ein bisschen wieder gefasst hat. Aber es ist schon ein Highlight gewesen. Also so niedergeschlagen habe ich ihn selten gesehen, und die stehen auf Platz 4. Also ich erinnere mich, wo wir vor 2 Jahren auf Platz 4 standen, war ich irgendwie total begeistert.
Ja, das stimmt. Aber hat er denn auch wenigstens das zu würdigen gewusst, dass wir eine zweite Halbzeit gespielt haben, die wirklich ebenbürtig war? Oder worauf hat er es geschoben?
Er hat Tatsache darauf geschoben, dass viele Spieler wohl im Kader von Frankfurt, ich kriege das nicht so mit, weil ich nicht Frankfurt-Fan bin, wohl immer sagen, ne, ich will auch mal spielen, immer spielen die anderen, wo ist denn mein Platz? Und wenn sie dann spielen, spielen sie so einen Stiefel darunter und so einen langweilten Kick. Und für ihn ist wichtig, dass man nicht die Europapokalspiele als Highlight nimmt, sondern die Bundesliga, das Tagesgeschäft ist, und das Wichtige ist, und die haben ja nun auch letzte Woche gegen Leverkusen verloren, wo sie überhaupt ja nicht gesehen haben, und davor das Spiel auch meines Erachtens war, aber weiß ich nicht gegen wen. Also ja, sie könnten schon ganz woanders stehen, und aber wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Es war nur lustig, das mal zu sehen, und ja.
Aber wir hatten das Thema ja auch, als wir noch Champions League gespielt haben, da kann man immer noch drüber lachen, Champions League, da hieß es ja auch, habt die Bundesliga im Fokus und nicht die scheiß Champions League.
Und interessant ist ja auch, was Dino Toppmöller dann in der Pressekonferenz gesagt hat, sie hatten einfach keine Verteidiger mehr, 2 Verteidiger sind ihnen noch ausgegangen, kurz vor Spielbeginn, Robin Koch zum Beispiel, und da mussten sie schon mal umstellen. Die wollten eigentlich uns spiegeln und Fünferkette spielen.
Und, hätten sie machen können.
Und das konnten sie nicht mehr, weil ihnen die Verteidiger ausjagen sind.
Wir haben ja auch nicht in Fünferkette gespielt.
Na, Dreier-Fünferkette,
ja.
so ist das
ja,
gemeint.
Ja, genau.
Daniel Mann auf der PK zu hören vom Textilvergehen oder wie er da war vom Rasenfunk.
Mhm.
Und hat bei Baumgart für Unmut gesorgt und bei Topmüller einen interessierten Antworter.
Ach, warum? Hat er sich als Frankfurter Rundschau oder als Rasenfunk vorgestellt?
Nee, hat sich erstmal gar nicht vorgestellt.
Ah, okay.
Und hat er wohl vergessen. Also beide Mal hat er sich nicht vorgestellt, aber das ist egal. Und ich hätte auch gesagt Frankfurter Rundschau, aber er hat gesagt vom Rasenfunk. War ich ein bisschen überrascht und hat dann gefragt, wenn nicht alles schlecht war in den letzten Spielen, aber die letzten drei Spiele auch alle verloren wurden, wie geht man denn in die nächsten Spiele dann mit dem Schwung? Und dann hat Baumgart natürlich darauf bezogen, dass jetzt Bayern ist, das nächste Spiel. Und ja, das ist natürlich da, das ist ein anderes Konzept. Also ich glaube, er hat die Frage nicht verstanden.
Mhm.
Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, was Daniel gefragt hatte bei Tino Topmüller, aber ich glaube nach, ob er den Druck nicht erwartet hat von Union und er hat gesagt, doch schon, aber wir die Antwort jetzt nicht mehr. Also ich hab's nur durchlaufen lassen und habe nebenbei geschrieben, die hatten ja die Pressekonferenz so ein bisschen geteilt, weil Berlin
mussten los.
Die wollten nach Berlin so schnell wie möglich.
Mhm.
Und insofern, ja.
Aber mit dem Sonderzug sind sie nicht gefahren.
Das weiß ich nicht.
Die Zeiten gab es auch mal.
Teile des Union-Präsidiums und
Christian Arbeit war dabei.
Zum Beispiel sind mit dem Sonderzug gefahren und soweit ich gehört habe, ging es kurz vor fünf nicht mehr weiter nach Leipzig. Der Lokführer hat sich ein Taxi genommen. Und hat versucht, eine neue Lok zu organisieren. Findige Unioner haben sofort ein IC sich genommen, wo sowohl aus Kulanzgründen mitgenommen wurden bis Berlin. Also die ersten waren so um sieben in Berlin, die letzten wohl so um neun.
Man muss dazu sagen, der Zugschaden, also der Lokschaden wurde kommentiert mit mindestens 3 Stunden Dauer zum Austausch der Lok.
Hm.
Und naja. Und so ein Partyzug oder so ein Sonderzug fährt ja sowieso auf dem Nebengleis und wird immer abgeschoben.
Hm.
Also da bist du sowieso schon 20 Stunden unterwegs.
Hm.
Aber daraus wurden ja nun 26 Stunden.
Ja, es ist natürlich schwierig, weil du dir eigentlich nicht planst. Also
ja.
Ich sag mal, ich wäre sicherlich heute nicht arbeiten gegangen. Logischerweise wäre ich ja auch heute noch gar nicht in Berlin gewesen, sondern ich wäre ja noch in Frankfurt. Oder im Umgebung, wir hatten da so ein Sparbereich, ein Ressort irgendwo gefunden.
Ich glaube, wir wären erstmal Mistbällchen kaufen gegangen, oder?
Nee, die hätte ich schon am Sonntag gekauft.
Ach so, okay.
Der Plan war ja wirklich lange in Frankfurt zu bleiben oder in der Umgebung und so ein bisschen so eine Art halbe Woche Urlaub zu machen, aber das ist ja noch nicht aufgegangen. Aber grundsätzlich kenne ich Leute bei mir auf Arbeit, die zum Beispiel gesagt haben, na, wenn ich um 3 zu Hause bin, dann fange ich um 8 einfach an zu arbeiten. 2-3 Stunden Schlaf reicht mir. Und ich habe den heute gesehen in der Kantine dann und wir haben kurz gesprochen miteinander, also wir haben zusammen Mittag gegessen und der sah aus wie eine Leiche, also völlig übermüdet, der ist direkt aus dem Zug und hat mir dann eben doch erzählt, und das ist immer das Wichtigste bei Sonderzügen, Leute, sowas kann passieren, nicht so viel Alkohol.
Definitiv nicht. Meine Tochter war auch in Frankfurt und also die Kleine, die nicht Geburtstag hatte. Mhm. Und die ist nicht mit dem Partyzug, sondern mit einem normalen Zug gefahren. Und die wurden erstmal nach dem Spielende nicht rausgelassen.
Oh, schön.
Da wurden sie erst vor die Szene und alles erstmal wieder, weißt ja, wie sie sind, die Bullen, erstmal schön umringt und die Tore waren zu. Und dann haben sie gesagt, sie müssen zum Zug, weil ihr Zug fährt. Und das haben die Bullen nicht geglaubt. Und dann mussten sie ihre Tickets vorlegen und dann haben sie sie rausgelassen. Dass sie gerade noch so zum Zug gekommen sind, um nachts um eins dann endlich in Berlin anzukommen.
Ja, das ist so diese was so schlecht ist an Auswärtsreisen. Eigentlich kriegst du nichts zu essen.
Ja.
Ja, du fährst früh morgens los, da gibt's noch nichts. Da wirst du eigentlich fast immer direkt zum Stadion gebracht und sollst dann auch irgendwie das essen, was im Stadion gibt. Das ist dann auch nicht gerade kulinarisch wertvoll. Und nach dem Spiel musst du eigentlich so schnell wie möglich zum Bahnhof und ja, und findest auch keine Zeit. Ja, und deswegen wollte ich ja das sozusagen, ich wollte das so ja machen wie Peggy beispielsweise, also Sonnabend schon hin und dann ganz entspannt Montag zurück. Oder frühestens Montag, wahrscheinlich eher Dienstag zurück.
Auf Peggy.
Auf Peggy, ne? Und ja, hat wie gesagt nicht so geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben, aber aufgehoben ist, nee, aufgehoben ist egal.
Geht's deiner Frau jetzt besser?
Ja, du hast ja vorhin gesehen, ja, sie ist auf dem Weg der Besserung, aber sie ist krankgeschrieben. Wenn man krankgeschrieben ist, sollte man keine Auswärtsfahrt machen, also
alles, was der Gesundheit zuträglich ist.
Ich sag mal, wenn du im Fernsehen zu sehen bist, gibt's die Rede. Und ja, wie auch immer, sie hat sich auch noch nicht gefühlt, so dass sie das antreten könnte. Und
das ist das Wichtige.
Ja. So ist es eben im Leben. Wird eine andere Auswärtsfahrt.
Aber wir hoffen ja, dass wir Frankfurt im nächsten Jahr wieder haben. Davon gehe ich aus.
Ja, Baumer hat irgendwie gesagt, dass er, oder er wurde gefragt danach, dass er ja eigentlich da sehr erfolgreich ist mit allen Mannschaften, mit denen er da angetreten ist. Frankfurt ist für ihn ein gutes Pflaster. Er findet ja das Stadion auch toll und die Atmosphäre und die Fans. Und bei der letzten hinter der Paywall seinen Ausgabe von 93 haben sie auch schon darüber geredet, dass Baumgart ja vielleicht irgendwann mal Frankfurt-Trainer wird. Aber nicht ernsthaft.
Ich meine, ich finde Frankfurt immer eine Reise wert. Ich meine, wir waren ja beide auch schon da. Und
ich war das erste Mal seit langem nicht da.
Genau, wir waren 2000. Nee, also keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wann es war. 2 Jahre her oder 3 Jahre her. Da waren wir ja vorhin noch in diesem Laden da, um die Mispelchen zu kaufen. Und
Jok-Jok.
Im Jok-Jok, genau, wo dann, ich glaube, Tom 300 dieser Teile gekauft hat.
Nee,
oder war das Dominik?
Dominik.
Dominik, okay. Also das Ding, der gekauft hat. Die Frankfurter sind
das cool. Das war ein Pokalspiel, glaube ich.
Kein Pokalspiel, ich weiß es nicht mehr. Wo es im Block extrem geklebt hat, weil die in der Woche Pokalspiel, also hier.
Nicht auch in der Woche, ja.
Genau. Also Frankfurter sind in der Regel cool, also es funktioniert. Man kann hinfahren, man kriegt keinen Ärger. Kann man schon mal machen. Ich finde, Frankfurt, das Stadion, kann man schon mal erleben. Ich finde zu viel Werbung.
Du solltest nach 3 Uhr nicht mehr im Moseleck sein.
Oder so.
Da wird es dann langsam gefährlich, Bahnhofsviertel und so weiter, aber ja.
Da sitzt man als normale Unioner schon im Zug nach Hause oder ist im Hotel? Ja, 6 Punkte Wochenende.
Genau, und ich habe dann nach dem Spiel gesagt, war halt doch ein Zahnarztbesuch, nur mit dem Unterschied, der Zahnarzt saß auf dem Stuhl und ich habe ihn behandelt.
Ja, und hast du ihm eine Spritze gegeben vorher?
Nee, ich habe ihn einfach so tief gebohrt, wie es nur irgendwie ging.
Aber ich muss mal sagen, ich habe auch, was ich noch in dieser Saison noch nie gemacht habe, ich hab früh, bin früh zum Müll gegangen und habe einen Glückszent gefunden.
Oh.
Habe ich so fotografiert, hab's an einige Leute geschickt, da heute, das muss funktionieren. Hab dann die Feuertonne am Samstagabend angemacht, die Union-Feuertonne, die gibt's ja diese mit Logo und allem drum und dran und habe die Fahne hochgezogen, die ich in dieser Saison noch nicht oben mehr hatte. So, jetzt habe ich den Glückssand gefunden, habe die Feuertonne angemacht und habe die Fahne hochgezogen. Hat geholfen.
Ich bin mit Irina Eis essen gegangen vor dem Spiel und zwar in der Konrad-Wolf-Straße in Union-Klamotten.
Im Sportforum.
Ich kam mir so ein bisschen vor, als wäre ich als Weißer durch die Bronze laufen. Alle haben mich angeguckt und haben gesagt, was macht der hier? Fass hier bloß nicht an.
Ja. Ja? Bruce Willis.
Genau. Genau. An die Szene habe ich so gedacht. bei Stirb langsam, genau. Und war lustig, sag ich mal. Ich hatte natürlich Union-Klamotten an, weil war ja Spieltag. Und als wir dann zurückgekehrt sind, ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber da habe ich so gedacht, na, wenn du so mutig bist, dann müsste das ja eigentlich auch klappen. Ich war auch, obwohl scheiße, mit dem Aberglaube ist eigentlich Quatsch, aber ich habe mich auch, weil eben Irina Geburtstag hatte, habe ich mich auch rasiert an dem Tag, was ich sonst nie mache. Ja. Wer sich rasiert, verliert, weiß ich nicht. War immer mein Credo, ist scheinbar auch falsch. Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls 6 Punkte, hast du schon richtig. Und insofern bin sehr zufrieden gewesen. Ich war sehr glücklich.
Ja.
Ich bin sehr glücklich.
Ich auch. Jetzt haben wir aber die Situation wie vor dem Dortmund-Spiel. Dortmunder haben vorher verloren, wir kommen hin und die haben ein Messer zwischen den Zähnen. Genauso wird es den Bayern jetzt gehen. Ich glaube nicht, dass, wie heißt deren Trainer? Kompanie? Ich glaube nicht, genau. Ich glaube nicht. Das hat er gesehen, Matthias. Jan hat salutiert.
Hat salutiert. Wir waren, ich muss dazu sagen, wir waren im Urlaub früher mal in so Hotels, wo so Kinderanimation stattfand. Und da hatten die Spanierinnen und Spanier so Lieder und dann haben sie Compania immer gerufen und da mussten alle Kinder salutieren und haben wir natürlich auch als Erwachsene natürlich auch gemacht. Und damals hat Compania noch in der belgischen Nationalmannschaft gespielt und schon da haben Irina und Eke immer bei Compania, wenn er erwähnt wurde, immer salutiert. Und deswegen war das jetzt automatisch, also ohne dass ich darüber nachdenken musste, ist es einfach hochgegangen. Weil aber, der Name gefallen ist.
Aber die Haken hast du nicht zusammengeschlagen.
Nee, ach, so weit geht meine militärische Ausbildung ja nicht. Ich war ja nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber letzten Endes kommt die nächstes Wochenende.
Das ist schwierig.
Und ich glaube nicht, dass er nochmal eine zweite Garnitur hinstellt.
Ja, aber du wirst ob nur wütend oder nicht wütend, am Ende kann man auch sagen, jetzt sind sie eingeschlagen. Einer zählt jetzt kriegen wir sie. Ja, nee, es ist Quatsch. Also nee. Das Spiel wird sicherlich ähnlich verlaufen wie für mich, weil ich werde auch wieder sagen, es ist wieder so ein typischer Zahnarztbesuch. Hoffentlich tut es nicht so doll weh. Aber ja, wer rechnet mit Punkten gegen Bayern? Sind wir mal ehrlich.
Hat doch keiner mit Punkten gegen Frankfurt gerechnet.
Ja, aber mit Kiel. Also insofern haben wir wieder ausgeglichen.
Ja, aber wir haben noch Dortmund. Da, oder?
Nee, man kann sowieso nicht rechnen.
Nee, ist ja richtig. Aber ich fand, wenn man sich jetzt mal ein paar Kleinigkeiten anguckt, wir hatten, die Laufleistung war wieder Union-like, also 122 Kilometer.
In der zweiten Halbzeit auch deutlich schneller als in der ersten.
Definitiv. Und ich muss sagen, Trimbo, was der noch am Ende für Geschwindigkeiten hingelegt hat, der hat ja doch manche Abwehrspieler überlaufen. Nein, nicht überlaufen, aber mitgehalten zumindest.
Ja, stimme ich dir zu.
Und das mit 38.
Boah, dann ist also, ja kein Alter für uns, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und sag mal, wenn man den Ball besitzt, sollte man ja nicht heranziehen. Zeigt wieder mal, ich glaube, ich habe ja auch schon 66%, glaube ich, müssen das sein. Nee, keine Ahnung. Also war ziemlich hoch für Frankfurt. Ballbesitz ist eben nicht anders. Also es ist schon, man muss.
Also Ballbesitz ist auch so eine Sache, die also es wird ja nicht gewertet vom Kicker oder wer auch immer das auswertet, Sporttotal oder keine Ahnung, in welchen Positionen den Ballbesitz heißt. Wenn sie sagen würden, Ballbesitz vorm gegnerischen Strafraum, dann wäre es interessant, ja, so eine Auswertung. Aber wenn ich mir den Ball hinten zuspiele und die Mannschaft sich hinten als Beton, und die gegnerische Mannschaft stellt sich Beton an die Abwehr und ich kann mir den Ball stundenlang in meiner eigenen Hälfte noch zuspielen, dann ist es ja auch Ballbesitz, der ist aber überhaupt nicht produktiv.
Richtig, aber er passt zur Laufleistung, weil derjenige, der den Ball hat, lässt ja den Gegner laufen.
Ja, Ball und Gegner laufen.
Ball und Gegner laufen. Und bei den Zweikämpfen oder bei den Luftzweikämpfen, war nun mal zu erkennen, dass Union auch mal wieder Luftzweikämpfe gewonnen hat und auch zweite Bälle gewonnen hat.
Das hat Dino Topmüller auch in der Pressekonferenz dann nochmal gesagt, dass sie ja wussten, dass sie in der zweiten Etage gegen Union keine Chance haben, weil alle Spieler größer sind als die Frankfurter. Ja.
Ja. Was war denn jetzt wieder mit Vogt los? Wieder kurzfristig aus dem Kader.
Keine Ahnung.
Ich.
Also da. Da werden wir abwarten müssen. Ich denke mal, das ist da irgendwas lang für ihre. Ich bin soweit durch. Weiß ich nicht, ob du noch was hast. Du hast da noch was auf dem Zettel zu stehen.
Naja, bei wie vielen Minuten sind wir denn? Haben wir?
Eine Stunde.
Dann nur ein kleiner Tipp. Jan hat es vorher schon kurz angedeutet. Bei 11 Freunde ist ein Text jetzt, ich glaube, ein aktueller Artikel erschienen zum Thema Rumoren im Nordosten. Geht um die Nordost-Fußball-Oberliga, wo sich viele Clubs zusammengepackt haben, von Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Erfurt, Halle.
Eine Initiative geht von Jena aus.
Ging von Jena aus, genau, von dem Geschäftsführer, der früher mal selber Ultra war. Und da sind sich Fans und Vereine einig. Erstens, es muss jeder Regionalligameister aufsteigen. Die Fernsehgelder müssen anders verteilt werden. Und die, vor allen Dingen die Medien, dürfen nicht darüber entscheiden, wann gespielt wird.
Das ist richtig, ja.
Und das sind diese Punkte. Und dafür gibt es eine aktuelle, ganz kuriose Allianz. Ging auch um Pyrotechnik.
Wobei ich, als ich den Artikel gelesen habe, da meinte er, dass ein Spiel von Zwickau gegen Dresden im Pokal vom MDR auf eine Stunde nach hinten verschoben wurden, damit die das sozusagen nach der Tagesschau oder um 20.15 Uhr das Spiel bringen können. Ich glaube ja, dass Fernsehen auch viele Zuschauer abhält, ins Stadion zu gehen. Ja. Also wenn ich es im MDR plötzlich free for all sehen kann, und dann gehe ich vielleicht auch nicht den weiten Weg ins Stadion, wenn ich danach, sag mal, um 22 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht ja nicht mehr wegkomme. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie teuer das Bier da ist oder wie finanziell stark die Gesellschaft da ist. Also ich glaube nicht, dass es die Anschlusszeiten waren, aber der Punkt trifft's. Es gibt einfach zu wenig Möglichkeiten für die unteren Ligen, sich in den bezahlten Fußball zu schieben. Und Fakt ist jedenfalls, dass die Einschaltquoten derer, die da unten spielen, wenn man das vernünftig macht, auch ähnlich hoch sind wie bei Sky, nur dass es eben nicht im war auch Abo
bei dem Spiel, um das es ging. Also ich kann nur sagen, lest euch den Artikel mal durch.
Wenn ihr ein Abo habt,
ich denke mal, ihr kennt bestimmt viele, die auch ein Abo haben, lasst euch den Artikel mal geben. Rumoren im Nordosten heißt er. Ansonsten sagt der Artikel alles. Und ja, wir sind am Ende, oder?
Hey, wir sind wieder mitten bei. Am Ende waren wir vorige Woche nach dem Kiel-Spiel.
Ja, das stimmt. Wir sind mittendrin. Wir sind auf Platz 14.
Immer noch,
ja. Wir waren schon auf Platz 13, aber durch das Abendspiel Hoffenheim.
Das Unentschieden. Heidenheim. Unentschieden. Wir sind jetzt ein Tor schlechter als Hoffenheim. Sag mal, wenn alle Mannschaften nach ihrem Kaderwert gerechnet würden, wären ja Hoffenheim auf dem Platz 5. Dann wären wir jetzt also ein Tor hinter Platz 5, würde ich nehmen, aber sind sie leider nicht. Es ist ja leider anders.
Und Heidenheim ganz unten, das ist schon echt tragisch.
Ja, aber habe ich auch keine Zeit für mir dafür.
Also, nee, ich auch nicht. Aber Feuerzeug Bochum hat leider Oberwasser gekriegt.
Ja, leider. Aber mal sehen. Am Ende ist vielleicht die Welt doch hier rechter. Macht's gut.
Genau.
Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns gegen
die Bayern im Stadion.
Ja, genau. Und
wer uns treffen will, Block N.
Und wir spielen ja, beide Teams spielen ja gegen die Bayern.
Stimmt.
Die Frauen fahren ja auswärts nach München.
Genau, und sind wohl auch welche dabei, die mitfahren nach München. Also, in diesem Sinne, trefft uns im Stadion oder nach der nächsten Ausgabe.
Alles klar, tschüss.
Tschüss.
Yeah. Unser Mannschaft, unser Stolz, unser Feind.